Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.
Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Viele haben in Zeiten der Teuerung ein anderes Problem, aber manche eben auch, wie sie ihr Geld sicher anlegen können. Das ist eine Frage, die manche von uns umtreibt. In den letzten Jahren war es das beliebte Betongeld. In Immobilien wurde sehr, sehr viel investiert. Ob sich das auch gerechnet hat, das möchte ich jetzt mit Michael Posselt besprechen. Herzlich willkommen. Er ist Finanzdienstleister, Vermögensberater und der Fachgruppenobmann der Branche in der Wirtschaftskammer.
Grüß Gott, Frau Heubacher, danke für die Einladung.
Herr Posselt, wenn man quer durch Tirol fährt und auf das Land schaut, dann fällt eines auf, dass wahnsinnig viel gebaut worden ist, auch sehr, sehr viele Anlegerwohnungen. Man hat eben die Geld hatten das Geld in Immobilien investiert, in Betongeld. Hat sich das tatsächlich so stark gerechnet?
Ja, Sie haben das also richtig beobachtet. In den letzten Jahren ist da geradezu ein Bauboom entstanden, sehr viele Wohnbauprojekte sind abgewickelt worden. Wir brauchen auch viele Wohnungen. Der Wohnbedarf der Tiroler Bevölkerung ist groß und muss gedeckt werden. Aber natürlich wurde auch angesichts der niedrigen Zinsen, wir haben ja viele Jahre jetzt von Nullzinsen gesprochen, die auch gehabt haben, ist auch sehr viel Geld, Anlegergeld in Immobilien geflossen.
Das Anlegergeld in Immobilien, was ist denn da renditemäßig drinnen gewesen in den letzten Jahren?
Es wird Sie vielleicht überraschen, aber die Rendite war nicht so hoch, wie man vielleicht glauben möchte. Angesichts der Nullzinsen im Anleihenbereich auf Sparbüchern war es auch nicht notwendig, in den Immobilien sehr hohe Renditen anzubieten. Und es war auch so, dass natürlich aufgrund der niedrigen Zinsen und der trotz der hohen Bautätigkeit, großen Nachfrage, auch die Preise der Immobilien sehr hoch geworden sind. Man spricht immer wieder davon, dass sich die Tiroler Bevölkerung, vor allem die jungen Familien, junge Menschen, diese Wohnpreise nicht mehr leisten können. Und zu diesen Preisen mussten ja auch die Anleger Immobilien kaufen. Und dementsprechend war auch für diese die Rendite nicht so hoch, wie man glauben möchte. Ich würde mal sagen, so zwischen 1-2%, viel mehr war auch mit Betongold Geld nicht zu erzielen.
Jetzt scheint sich der Markt ja zu drehen. Die Rahmenbedingungen haben sich einfach stark geändert. Einerseits ist die Kreditvergabe verschärft worden. Man muss Kriterien erfüllen, die verschärft worden sind. Also einerseits eben muss man nachweisen, dass der Kredit bezahlbar ist. Dann muss man eine hohe Eigenleistung eben erbringen können. Also da hat sich einiges getan und Sie haben es schon angesprochen. Es ist ja jetzt so, dass fast der Peak beim Bauen erreicht zu sein scheint. Was heißt das jetzt für den Markt?
Ja, Kreditvergaberegeln, die Verschärfung der Kreditvergaberegeln hat ja ein Ziel gehabt, nämlich die Immobilienpreisentwicklung einzudämmen, wieder zu reduzieren, aber auch den Finanzmarkt, ist ja das Finanzmarktstabilitätsgremium, das sich diese Regeln ausgedacht hat, in den Finanzmarkt wieder ein bisschen einzufangen. Und diese Vergaberichtlinien sind ein bisschen zur Unzeit gekommen, weil wir, das war so im Sommer letzten Jahres und im Herbst dann wirklich dann in Kraft getreten und schlagend geworden, haben wir dann ja auch die ersten und dann doch sehr großen Zinsschritte der EZB gesehen. Und das haben wir strenge Kreditvergaberichtlinien auf der einen Seite und viel, viel höhere Zinsen als noch vor einem Jahr. Und in diesem Zusammenspiel ist es jetzt natürlich noch deutlich schwerer geworden, Wohnungen oder Immobilien zu finanzieren. Und das hat massive Auswirkungen auf den Markt, sowohl auf den Finanzierungsmarkt, wo wir bankenseitig gehört haben und auch sehen, dass die Nachfrage nach Finanzierungen massiv eingebrochen ist. Viele Banken sprechen von bis zu 50 oder auch mehr Prozent Nachfragerückgang in diesem Bereich. Und umgekehrt aber auch die Bautätigkeit natürlich hier massiv zurückgeht. Auf der anderen Seite ist aber eines noch nicht eingetreten, nämlich der Wunsch, dass die Immobilien sehr viel günstiger werden. Und hier haben wir jetzt natürlich ganz andere Finanzierungskosten und das macht es zurzeit am Markt schon sehr, sehr schwierig, für alle Marktteilnehmer.
Also, dass das Wohnen tatsächlich leistbarer wird, davon gehen Sie also nicht aus. Wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, die Anlegerwohnung ist doch nicht so lukrativ und wird eher tendenziell unlukrativer und hat bis dato 1,5 bis 2% abgeworfen. Gold ist auch immer so eine Währung, wo man sagt, ist das krisensicher, soll ich Gold kaufen? Der Goldkurs ist natürlich zurzeit ein bisschen hoch, aber was würden Sie da meinen, ist Gold eine Alternative?
Jetzt haben Sie zwei Dinge angesprochen. Auf der einen Seite noch einmal die Immobilien, wenn ich da vielleicht noch kurz was dazu sagen darf. Für den Anleger ist die Immobilie jetzt aus meiner Sicht durchaus unattraktiver geworden. Auf der einen Seite, weil die Preise nach wie vor hoch sind und so ich nicht nur Eigenkapital einbringe, sondern auch finanzieren muss, die Finanzierungskosten gestiegen sind. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich jetzt ja, wenn ich Kapital habe, auch wieder Anlagealternativen habe. Bis vor einem Jahr hatten wir praktisch keine Zinsen auf dem Sparbuch. Auch Anleihenzinsen waren sehr, sehr niedrig und viele Marktteilnehmer haben vom sogenannten zinslosen Risiko gesprochen, dass man sich mit Anleihen eingekauft hat. Man hat keine Zinsen bekommen. Wenn die Zinsen steigen, sinken die Kurse der Anleihen. Und das ist jetzt nicht mehr so. Man bekommt wieder Zinsen für Kapital. Und deswegen hat man ja jetzt als Anleger hier eine Alternative. Deswegen vielleicht die Anlegerwohnung, das Betongold, gar nicht mehr so attraktiv.
Auf der anderen Seite. Dann gehen wir vielleicht noch auf die Sparbücher ein, bevor wir zum Gold kommen. Die Sparbücher, da haben Sie schon gesagt, okay, die waren ja wirklich grottenübel mit 0,25% Zinsen, wenn überhaupt. Jetzt bekommt man für täglich fällig ungefähr so 1,5%. Also wir sehen, nachdem, wie gut man mit der Bank verhandelt
haben, ja.
So soll das sein. Und wenn man das Geld bindet, dann sind 3,5% drinnen, oder? Auf mehrere Jahre, oder wie würden Sie das sehen?
Ja, so würde ich das sehen. Also Sie bekommen gut verhandelt auch am täglich fälligen Sparbuch mittlerweile wieder Zinsen und so Sie das Kapital binden, 12 Monate, 24 Monate oder dann auch darüber hinaus können durchaus auch 3% Zinsen oder auch etwas mehr angestrebt werden und auch erzielt werden. Allerdings muss man ein bisschen aufpassen. Oft sind solche Startzinssätze nur für Neukunden oder auch nur auf 6 Monate begrenzt. Aber nichtsdestotrotz, es sind wieder Zinsen auf Sparbüchern, für Sparkonten erzielbar. Das ist sicherlich eine gute Nachricht.
Okay, also da haben wir
die Nachricht für die Anleger oder Sparer. Auf der anderen Seite muss man doch mit einem weinenden Auge auch nach wie vor auf die Teuerung schauen und bei
es wird aufgefressen.
Nahezu 2-stelligen Inflationsraten, wir sprechen glaube ich von 9,6% aktuell in Österreich, bleibt dann noch real vom Kapital immer noch viel weniger an Kaufkraft übrig, als man meinen möchte.
Ja, ich fasse das mal zusammen. Also 1-2% die Anlegerwohnung bis zu 3,5%, wenn man das Sparbuch sozusagen auf mehrere Jahre bindet. Und dann haben wir die wunderbare Nachricht, dass alles zusammen aufgefressen wird von der Inflation, die ja fast zweistellig war und jetzt bei 9% ungefähr liegt. Wir haben schon angesprochen, das Gold. Vielleicht schaut es da besser aus. Was würden Sie da meinen?
Ja, Gold war in den letzten Jahren durchaus eine attraktive Anlagealternative. Auf der einen Seite, weil wir keine Zinsen auf Festgeldveranlagungen bekommen konnten und damit Gold, das ja an und für sich auch keine Zinsen, keinen Ertrag abwirft, hier eine Alternative war. Auf der anderen Seite gibt es am Kapitalmarkt immer Risiken und hier ist Gold ein sehr guter Ausgleich. Und dann hat sich Gold in den letzten Jahren aufgrund der Nachfrage auch sehr gut entwickelt. Und so wie man es in den letzten vielen Jahren, es in langen Zeiträumen betrachtet, gesehen hat, war Gold auch immer ein sehr guter Inflationsschutz.
Ist es jetzt gescheit zum Einsteigen oder ist jetzt der Kurs zu hoch?
Also ich hätte auch geglaubt, dass bei Kursen um 2.000 Dollar Gold schon sehr, sehr hoch ist. Aber ich habe mir erst letzte Woche den In Gold with Rust Report von Ronald Stöffele und Mark Weilich angeschaut. zwei ausgewiesene Experten in diesem Bereich, die schon viele Jahrzehnte in dem Bereich forschen und jährlich ihre Prognosen abgeben. Und sie gehen nach wie vor davon aus, dass der Goldpreis weiter steigen kann oder auch wird bis Ende nächsten Jahres ungefähr um 20% auf 2.400 bis 2.500 US-Dollar. Man muss dann halt aufpassen, wie die Dollar-Euro-Entwicklung ist, aber die spricht zurzeit auch eher für das Gold. Und von dieser Seite her könnte ich mir schon vorstellen, dass wir hier zumindest einen sogar verzinsten Risikoausgleich für andere Anlageformen finden kann.
Jetzt leben wir in sehr unruhigen Zeiten. Wir haben jetzt gerade die USA wieder mal erlebt, die sozusagen fast in die Zahlungsunfähigkeit geschlittert wäre. Ist sozusagen abgewendet worden, wie auch alle Jahre wieder. Aber nichtsdestotrotz, es sind sehr krisenhafte Zeiten. Und es ist immer so ein bisschen die Angst, dass das Geld plötzlich nichts mehr wert sein könnte, weil eben, man sieht es ja jetzt bei der Inflation, was das heißt, wenn es bis zu 10% geht, was unser Geld weniger wert ist. Wie krisensicher sind wir denn unterwegs? Also das Geld wird das Bestand haben.
Geld wird, glaube ich, schon immer Bestand haben. Aber wenn Sie den Wertverlust des Geldes ansprechen, dann bringen wir als Vermögensberater immer das Thema der Sachwerte. Immobilien, aber auch Gold, aber auch Aktien wären solche Sachwerte. Sie haben Ihr Geld dann ja nicht in Geld angelegt, sondern in erfolgreichen Unternehmen, in Rohstoffen oder in Beton, Gold. Und hier sind Sie dann schon haben Sie doch einen sehr guten Ausgleich zur Inflation, zur Geldentwertung, weil Sie ja mit diesen Investments, mit Ausnahme des Goldes, Erträge erzielen, die ja zumeist ja auch der Inflation unterliegen. Und Sie erhalten ja dann auch höhere Erträge, weil die Mieten steigen oder die Verkaufspreise der Güter und Dienstleistungen, die Unternehmen anbieten, ja auch im Preis gestiegen sind.
Man kann also Aktien und Anleihen, es ist natürlich in unterschiedlicher Risikostufe erwerben. Manche, die ganz Bargeld verliebt sind, die horten ja ihr Bargeld unterm Kopfkissen. Wird das Bargeld weiter Bestand haben?
Ich glaube schon. Und die Aussagen, die zuletzt von Seiten des Notenbankgouverneurs zum Beispiel gekommen sind oder auch aus der EZB, lassen ja dies auch vermuten.
Gescheit ist es allerdings nicht, wenn man es unter dem Kopfkissen versteckt, oder?
In kleinen Mengen vielleicht schon, aber als Anlageberater muss ich natürlich dafür plädieren, Kapital dem Markt zuzuführen und auch entsprechende Renditen damit zumindest zu versuchen zu erzielen.
Das habe ich mir gedacht. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio, Herr Possel.
Bitte gerne.
Jahrelang wurde davor gewarnt, jetzt ist er da, der Pflegenotstand. Gesperrte Betten in den Altenheimen und auch in den Spitälern sind die Folge. Was man dagegen tun kann, das möchte ich jetzt mit Peter Mittermeier besprechen. Er ist der Direktor des Campus Gesundheit in Reutter. Das ist das Ausbildungszentrum für Pflege- und Gesundheitsberufe. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Mittermeier, was hat der Campus Reutter schon alles unternommen, um junge Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern?
Ja, wir haben allein im Bezirk Reutter, ist ja der kleinste Bezirk von Tirol, haben wir 7 unterschiedliche Typen an Pflegeausbildungen. Also man kann zu uns kommen ab 15. Wir haben zum Beispiel das Projekt Pflegestarter, dass man direkt nach der Pflichtschule, nach der polytechnischen Schule zu uns kommen kann. Wir haben die Pflegeassistenzausbildungen in Vollzeit, in Teilzeit, zum Beispiel für Mütter. Da haben wir einen familienfreundlichen Lehrgang, der richtet sich genau nach den normalen Schulferien. Die haben nur am Vormittag Unterricht. Wir haben die Pflegefachassistenzausbildung. Wir haben die Fachhochschule als Standort auch in Reutte draußen. Und dann haben wir noch 2 Projekte mit Migration. Einmal ein Spanier-Projekt, da kommen im November 14 junge Spanier und Spanierinnen zu uns. Und dann haben wir auch noch ein Projekt mit Migration, da geht es darum, dass schon Migranten, die schon ansässig sind im Bezirk Reutte, so weit vorbereitet waren, nicht nur Deutsch, sondern auch EDV-Kenntnisse und Ethik und europäische Arbeitshaltung und all diese Themen, dass sie dann unsere Ausbildungen starten können. Und Heimhilfe habe ich noch vergessen, haben wir auch noch mit im Angebot.
Also die Palette ist ja riesig. Ich möchte einhaken, das ist eine neue Idee mit den Leuten mit Migrationshintergrund. Wie gut wird denn das angenommen?
Ah, das wird sehr gut angenommen. Also den einen Kurs von den Migranten, die schon bei uns im Bezirk leben, da haben wir 10 Frauen drinnen, die kommen von der Mongolei und von Peru und von Afghanistan und türkischstämmige Frauen. Und die möchten auch alle in der Pflege arbeiten. Ist für uns ganz eine wichtige Zielgruppe wegen der Demografie.
Die Demografie, das haben wir im Vorfeld schon angesprochen, oder das kennt man, dass sozusagen die geburtenstarken Jahrgänge einerseits in Pension gehen und die geburtenschwachen sozusagen jetzt nachkommen. Wir bekommen zu wenig Leute nach. Jetzt haben Sie Mongolei, Peru und Co. aufgezählt. Also man versucht ja überall her, Leute zu rekrutieren. Rund um Innsbruck ist es Kolumbien und also die Fantasie hat da keine Grenzen. Aber ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das ist ein Zukunftsmodell, dass wir eben im Herzen Europas unsere Pflegekräfte von immer weiter her herholen?
Ja, absolut. Wir haben wirklich in Österreich ein Problem mit der Demografie. Also in der Schule habe ich noch gelernt, dass die Demografie eine Pyramide ist. In vielen Ländern, beispielsweise wie Frankreich, ist sie eine Säule. Und in Österreich schaut sie aus wie ein Kebabspieß. Also wir haben oben mehr und dann ist sie so heruntergeschnetzelt. Und ich als Schuldirektor schaue natürlich vor allem auf die Jahrgänge, die für uns interessant sind. Das heißt, die 17- bis 20-Jährigen. Und die haben jetzt innerhalb von 15 Jahren um ein Drittel abgenommen. Also Österreich hat im Jahr 1990 noch 120.000 Geburten gehabt und im Jahr 2005 noch mehr 80.000 Geburten. Und die gehen jetzt gerade herunter seit dem Jahr 2005. Also es fällt jetzt durchgehend immer ein Drittel der Bevölkerung. Das ist ein Problem, das betrifft nicht nur die Pflege. In der Pflege fällt es mehr auf, weil da existenzielle Nöte dahinter sind, aber die fehlen überall, Fachkräfte und Arbeitskräfte insgesamt.
Wenn man sich das in einer Struktur wie in einem Spital oder in einem Altenheim ansieht, dann heißt das auch, dass beispielsweise es an Küchenpersonal mangelt, ja, oder?
Wir haben auch im Krankenhaus Reutte zum Beispiel im Hauswirtschaftsdienst, das waren immer sehr begehrte Stellen und das war immer voll. Und in den letzten Jahren ist es so, dass wir das nicht voll besetzt haben.
Warum? Weil zu wenig Nachfrage? Oder?
Weil es die Bevölkerung nicht mehr gibt. Es fehlt ein Drittel.
Mhm. Also es ist schlicht und ergreifend wirklich einfach so, dass es zahlenmäßig zu begründen ist.
Ja, das gibt es auch. Gasthäuser haben jetzt auch an Wochenenden schon geschlossen, weil ihnen die Mitarbeiter fehlen, der Handel sucht, die alle anderen Lehrberufe suchen. Also in der Pflege fällt es einfach mehr auf, aber wir sind ein Teil vom Ganzen. Wir haben ein großes demografisches Problem.
Ja.
Und in der Pflege ist insgesamt die Stimmung eigentlich ganz gut. Also ich erlebe das jetzt gar nicht so. Wir hätten eine Bedarfsanmeldung von ungefähr 60 Absolventen pro Jahr für den Bezirk Reutte und haben jetzt auch, also im Herbst starten wieder 60 neue bei uns. Und das bei uns kommen im Außerfern pro Jahr 300 junge Außerfern auf die Welt. Also von 300 in der Altersgruppe starten 60 dann bei uns.
Und das ist eigentlich viel.
Das ist sehr viel, ja. Mhm. Und wenn man das noch halbiert, das ist ja ein frauendominierter Beruf, wir haben nur 5-10% Männer, dann sind es eigentlich 150 als Zielgruppe und 60 starten da. Allerdings nicht nur in der Altersgruppe, wir starten eben, wir haben auch viele, die älter sind, mit Kinderbetreuungsbedarf. Die Schüler von uns sind von 15 bis 60. Im AMS haben wir ist so ausgemacht, wenn man danach noch gleich lang arbeiten kann, wie man vorher bei uns Schule geht, dann ist es okay, dass das AMS das fördert.
Also das heißt also, es werden auch Quereinsteigerinnen gesucht und ja, Quereinsteiger. Genau. Ja. Und da geht man nicht nur auf die Jungen zu sozusagen, sondern auf alle Altersgruppen.
Auf alle Altersgruppen, genau.
Mhm. Bei der Pflege fällt auch immer auf, dass Sie haben es mit einem Kebab verglichen, wir haben
oben die Alterskohorten, die noch sehr geburtenstark waren. Wenn man sich den Bericht vom Bundesvolksanwalt ansieht, da steht das auch wieder drinnen, dass eben 30% der 100.000 Pflegekräfte, die in Österreich im Einsatz sind, eben älter sind als 50. Das heißt, es wird sich einfach noch einmal dramatisch zuspitzen. Mhm. Oder wie sehen Sie das?
Oh ja, die Prognosen sind eher düster. Und man muss eigentlich sagen, dass es nicht wirklich Lösungen gibt. Also wir probieren alles. Wir sind auch voll unterstützt. Wir haben ja 7 Standorte an Pflegeausbildungen in Tirol, der größte Standort da in Innsbruck. Und wir haben alle dazu gebaut. Wir haben die Rahmenbedingungen könnten besser nicht sein. Also aus meiner Sicht schaut die politische Seite schon seit vielen Jahren sehr drauf und unterstützt es. Aber das Problem ist immer wieder das Gleiche, die Demografie.
Es ist so, dass die Politik, sagen Sie, in Ihrer Meinung macht sehr viel, aber ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr viele Streiks, die gerade die Pflegekräfte jetzt veranstaltet haben. Die Zufriedenheit wird da immer kommuniziert, ist nicht so hoch.
Ja, also Luft nach oben ist natürlich immer auch in den Pflegeberufen und ich hätte auch nichts dagegen, dass wir noch mehr verdienen können. Aber da hat man sehr nachgezogen, sowohl in den Ausbildungen als auch im Beruf. Wir haben zum Beispiel jetzt im Bezirk Reutte so ein Employer Branding Projekt von den 5 Pflegebetrieben, auch mit dem Campus dabei. Und da gibt's jetzt eine Pflegebonuscard für alle Mitarbeiter in den Gesundheitsberufen, Fortbildungskataloge, Gesundheitsförderungsmaßnahmen. Also es ist jedem bewusst, wie dringend wir die alle brauchen in der Pflege. Und wenn ich so salopp sage, bei 100 Mitarbeiter gibt es 120 Dienstpläne. Also wir schauen auch sehr, dass man auch da so weit entgegenkommen kann, wie es möglich ist.
Wenn man in die Zukunft schaut, dann ist es einfach aufgrund der Demografie her ist es schwierig. Was wir wissen auch, dass 80% der älteren Menschen noch immer von ihren Angehörigen zu Hause gepflegt werden. Aber auch das scheint weniger zu werden, der Anteil. Da kommt schon die nächste Lawine auf uns zu.
Ja, da hat sich natürlich die Gesellschaft auch sehr verändert. Wir haben auch einmal im Rahmen von der Regionalentwicklung draußen so nach Finnland einen Ausflug gemacht. Und da ist im Großraum Helsinki sind 73% Single-Wohnungen. Und ich glaube, das wird bei uns in Österreich ähnlich sein. Also da hat sich einfach die Gesellschaftsstruktur stark verändert. Ich glaube nicht, dass die familiären Strukturen so sind, dass die in Zukunft halten werden.
Ich glaube, da muss man sich bei Wohnformen etwas einfallen lassen, damit man da entgegensteuern kann. Aber weil Sie in der Ausbildung tätig sind, hätte ich eine Frage. Es war ja eine große Diskussion über die Akademisierung der Pflege. Mhm. Ist das sinnvoll? Ist das weniger sinnvoll? Wie sehen Sie das? Ist es sinnvoll, die Pflege zu akademisieren?
Also, ich war ursprünglich auch ein Skeptiker, weil ich meine Prägung ist praktisch aus der Zeit, wo es noch keine Akademisierung gegeben hat. Mittlerweile bin ich da eines Besseren belehrt. Wir haben sehr viele Maturanten. Sie starten jetzt zum Beispiel 13 Studierende auch wieder im Herbst bei uns am Standort Reutte draußen. Also wir haben jetzt für jeden Ausbildungstypen einen Pflegeberuf dazu. Und das brauchen tut's alle. Also es gibt insgesamt 4 Berufe, den Heimhelfer, die Pflegeassistenz, die Fachassistenz und den gehobenen Dienst. Das sind die Bachelor-Absolventen und die werden alle gebraucht.
Also es ist also nicht so, dass man zu viele Häuptlinge und zu wenige Indianer haben am Ende?
Ich glaube nicht, weil das Studium ist ein Studium fürs Krankenbett. Also ähnlich wie ein Physiotherapeut auch ein Bachelor-Absolvent ist oder Volksschullehrer Bachelor-Absolventen sind, ähnlich muss man das in der Pflege sehen. Und ist nur ein kleiner Teil. Also ich würde sagen, von den 60, die beginnen, haben wir 13 im Studium und alle anderen sind nicht akademische Pflegeausbildungen.
Auf der anderen Seite war die Pflegelehre auch nicht unumstritten. Da hat es eben geheißen, die jungen Menschen sind zu jung, wenn man mit 15 sozusagen in den Pflegeberuf einsteigt. Nun ist es ja relativiert, weil man ja zu Beginn mit 15 noch nicht am Patienten arbeitet. Aber was halten Sie von der Pflegelehre?
Auch da war ich anfänglich skeptisch. Wir haben jetzt aber im Bezirk Reutte Modell, das heißt Pflegestarter, das haben wir von Oberösterreich übernommen. Also bei uns starten im Herbst 15-Jährige aber die haben ein Jahr nach Schule, da haben wir sehr viel Persönlichkeitsentwicklung drinnen und Allgemeinbildung und Pflege vorbereitende Fächer. Und sie haben einmal in der Woche ein Schnupperpraktikum an halben Tag. Da sind sie aber nicht direkt noch in der Pflege drinnen. Und dann ein Jahr später beginnt eine Pflegeassistenzausbildung. Und richtig am Krankenbett arbeiten tun sie mit 17, so wie es auch jetzt immer schon im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz vorgesehen ist.
Sie haben geschildert, dass Sie genügend Interessenten haben, um sozusagen die Ausbildungsplätze zu füllen. Auf der anderen Seite sagen Sie, es ist einfach die Demografie, da kann man nicht viel machen. Kann man doch irgendetwas machen, wo Sie sagen, ja, okay, das ist noch nicht behirnt worden, da könnten wir noch hinschauen?
Wir versuchen, kreativ zu sein, aber also momentan haben wir das sehr breit gestreut in der Gesellschaft drinnen. Es gibt schon einen Unterschied zu früher. Also früher habe ich für die Diplomausbildung 100 Bewerber für 25 Ausbildungsplätze gehabt und jetzt habe ich für 60 Ausbildungsplätze 80, 70 Bewerber. Also das Verhältnis hat sich natürlich gewandelt.
Und drückt das dann auch die Qualität der BewerberInnen?
Ein bisschen sicher, aber wir haben dort am Campus enorm viel jetzt mit Coaching, mit Nachhilfe, mit Online-Tutorings. Also wir probieren, unsere Auszubildende am Ende gleich zu befähigen, dass am Ende die Qualität passt.
Und wenn man Gesamt-Tirol im Auge hat, wie würden Sie da die Situation beurteilen von der Ausbildungsseite her? Gibt es auch in Rest-Tirol genügend Interessenten?
Mal insgesamt leiden wir alle unter der Demografie, das kann man nicht anders darstellen. Die Aktivitäten sind an alle anderen Standorte auch riesig, da wird überall viel unternommen. Was zum Beispiel die anderen Bezirke noch haben, sind die Kooperationen mit den mittleren bildenden Schulen und mit den höheren bildenden Schulen. Das haben wir jetzt im Bezirk Reutte nicht, weil es keine mittlere bildende Schule mehr gibt und wir mit der HLW in Reutte ein Spezialprojekt haben. Aber alle 7 Standorte sind da mit voller Energie dabei, kann man nicht anders sagen.
Ja, dann hoffen wir das Beste. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Ja, danke für die Einladung nochmal.
Ein langes Wochenende steht uns bevor. Viele von uns können es hoffentlich genießen und haben genug Zeit vielleicht auch, um schöne Musik zu hören. Und da haben wir von Tirol Live einen Tipp für Sie, nämlich Mad About Lemon. Die drei jungen Frauen haben sich 2020 zusammengetan zu einem Vokaltrio. Das klingt so schön, man bekommt Gänsehaut. Und deshalb bin ich sehr froh, dass ich die Anna Wiedauer, die Mimi Schmidt und die Heidi Erler bei mir im Studio begrüßen darf. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Danke.
Jetzt möchte ich gerne wissen, wie kam es denn dazu? Ihr seid ja auch solo unterwegs jeweils, aber wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr euch zum Trio zusammengeschlossen habt?
Also wir haben ein Tribute-Konzert gemacht, ein Aretha Franklin-Tribute-Konzert. Und da habe ich nach Sängerinnen gesucht und die waren schnell gefunden natürlich, weil man sich schon gekannt hat, aber nur so sporadisch. Und wir haben das Konzert dann gemacht eben und da hat sich sehr schnell herausgestellt, dass die Stimmen gut miteinander funktionieren. Und dann haben wir aber trotzdem noch ein Jahr gebraucht, bis wir ein eigenes Bandprojekt gestartet haben mit eigenen Songs.
Es ist so, dass ihr ja nicht nur sehr, sehr, sehr schön singen könnt, sondern auch verschiedene Instrumente spielt. Eins habt ihr mitgebracht, die Ukulele. Was ist sonst noch im Repertoire bei euch zu finden?
Ja, also wir haben angefangen eigentlich mit kleinen Instrumenten, die wir gut mitnehmen können. Und das hat sich dann aber zu vielen kleinen Instrumenten entwickelt mit der Zeit. Wir haben eine Mandoline dabei, ein Glockenspiel, ein indisches Harmonium. Und wir verwenden bei vielen Songs das Harmonium, glaube ich. Ukulele manchmal und manchmal auch ganz ohne Instrumente.
Genau, aber Entschuldigung, wenn ich mal einhaken darf. Ja. Also in unserem Trio stehen natürlich schon unsere drei Stimmen im Vordergrund. Das heißt, bei der Instrumentenauswahl haben wir jetzt auch nicht auf die lautesten, die es gibt, zurückgegriffen, sondern einfach kleine Sachen, die einfach nur
eigentlich dem Arrangement dienen und unsere Stimmen gut umrahmen, aber nicht zudecken. Das war uns ganz wichtig bei der Auswahl.
Ich persönlich habe euch ja gesehen in der Eremitage in Schwarz. Da habt ihr zusammen mit dem Manu de Lago, seid ihr da aufgetreten und die Stimmen sind so wahnsinnig schön und harmonisch. Man bekommt richtig Gänsehaut. Der Manu de Lago kann inzwischen von dem leben, was er macht. Das wird wahrscheinlich bei euch noch nicht so weit sein. Lässt sich's gut so halbwegs damit leben, mit dem Gesang?
Also wir sind natürlich arm wie Kirchenmäuse, aber das kann man natürlich ändern, indem man unsere CD kauft. Wir haben eine frische CD. Bitte schreiben Sie uns an, liebes Publikum. Wir haben einige noch auf Vorrat. Also dieser Zustand kann sich ja innerhalb kürzester Zeit verbessern, würde ich sagen,
oder? Ja, wir tun alles dafür, damit es euch besser geht. Ihr seid auch auf Spotify zu finden, zumindest mit ein, zwei Songs habe ich gesehen. Aber natürlich promoten wir die CD gerne. Jetzt hätte mich noch interessiert, das Auftreten in Tirol, ist es besonders schwierig? Ist es ein besonders schweres, hartes Pflaster? Oder sagt sie eigentlich, sind die Tiroler musikalischer und musikverliebter, als man es gemeinhin meinen könnte?
Ich muss sagen, dass wir mit diesem Sound, den wir jetzt da machen, sehr gut alle angesprochen haben. Und das ist jetzt auch fein. Ich meine, zu dritt ist es einfacher. Wir können sozusagen überall spielen.
Also wenn die, weil ihr auch kleine Instrumente habt, so
genau.
Leicht transportierbar. Genau. Ihr drei müsst euch nur von A nach B bewegen, sozusagen.
Genau. Also ich glaube, es kommt ganz viel auf den Sound drauf an, wie hart das Pflaster in Tirol wirklich ist. Und natürlich hätten wir uns alle oder wünschen wir uns alle, dass es viel mehr Locations gibt, wo man vor allem seinen eigenen Sound, vor allem originale Songs spielen kann und nicht nur Coverprogramm gebucht wird bei meinen
Aber wir freuen uns natürlich über durchwegs positives Feedback und das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und ja, wir bedanken uns natürlich bei denen, die uns schon unterstützt haben.
Ihr seid ja doch auch einmal, oder einer von euch, in einer Kirche aufgetreten, oder? Also in einer ungewöhnlichen Location, oder? Anna war es?
Ja, in der Spitalskirche. Aber ich glaube, da haben wir auch zu dritt schon gespielt.
Genau, ja. Ja, wunderbar.
Genau. Ja, das ist eine super Location.
Weil es natürlich sehr schön klingt, oder?
Die Akustik ist super. Es klingt super und es ist natürlich spannend, in einem Raum zu spielen, der jetzt nicht für ein Konzert gemacht worden ist. Ja, es ist mega schön in der Spitalskirche. Also es gibt natürlich die ganzen schönen Gemälde und so weiter und die Akustik, die besonders ist. Und ich glaube, auch fürs Publikum ist es spannend, mal in einen anderen Raum zu gehen.
Ja. Wie lange braucht man eigentlich, dass man sowas zusammenbringt, dass die Stimmen so schön zusammenpassen? Wie viel proben müsst ihr?
Ja, also ich muss sagen, wir haben sehr viel geprobt eigentlich. Also vor allem während der Zeit, wo wir nicht aus dem Haus gehen hat dürfen, da waren wir viel beim Proben auch und haben uns da gut zusammengefunden. Und mit der Zeit haben wir auch gemerkt, dass wir immer besser harmonieren und dass da ganz eigene Schwingungen entstehen dabei.
Also ich habe die Corona-Pause oder die Covid-Pause genützt. Aber jetzt wollen wir von was Positivem reden. Du hast schon angesprochen, es ist wunderbar, in der Kirche zu singen. Schauen wir mal, wie die Akustik bei uns im Studio ist. Wir sind ja sehr froh, dass wir jetzt eine Premiere starten können. Wir möchten Ihnen gerne eine Hörprobe bieten. Ich darf mich an der Stelle schon verabschieden. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zusehen. Und stellen Sie sich ein auf Gänsehautmusik. Viel Spaß!
Holding on to love on my own. Sitting on a bench that's made for two, dreaming of a life all alone. You know that this place is meant for you. Ooh. Do, 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 do. looking around,
trying to look down,
not knowing where I gotta go. Every path I try out leads me to that special place we know. Feels like the memories overtake me, even though my mind is blank, trying to remember what we look like. Got a foggy feeling in my head. Sadly, you still have nothing to say. I'm lying in a bed that's made for two.
Der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.